Guten Morgen zusammen. Ihr sagt nicht guten Morgen. Grüßt die Brüder in Laodikea und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodikea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodikea lest. So schrieb der Apostel Paulus an die Kolosser. Was ist das für ein Brief aus Laodikea? Darüber hat man gerätselt. Es gibt gute Gründe dafür, anzunehmen, dass unser Epheserbrief dieser Brief sei. Es waren einige Freunde von dem Apostel Paulus, der ja zu dieser Zeit im Gefängnis in Rom saß. Einige Freunde waren delegiert, herumzureisen und Gemeinden zu grüßen von dem Apostel Paulus. Und unter anderem gab es einen Brief nach Kolosse, und der wurde dort abgeliefert. Der Tychikus, Freund von dem Apostel Paulus und Mitarbeiter, dem war die Aufgabe gegeben, diesen Brief dort abzuliefern. Er reist aber auch weiter nach Ephesus. Ein anderer Freund, Onesimus, ein entlaufener Sklave, der durch den Apostel Paulus in Rom zum Glauben kam, dieser kam aus Kolosse und ist dann dort geblieben. Er reiste zusammen mit Tychikus. Tychikus hat aber nicht nur einen Brief in Kolosse abgeliefert. Unweit von Kolosse lag die Stadt Laodikea und unweit von beiden noch eine weitere Stadt namens Hierapolis, wo auch Gläubige wohnten und die möglicherweise von Kolosse aus betreut wurden. Diese wohnten in einem Tal, oder diese drei Städte befanden sich in einem Tal. Ich denke, der Fluss hieß Lykos, der durch dieses Tal hinwegzog. Die Gemeinde zu Laodikea kennen wir aus der Offenbarung. Wir wissen nicht, in welchem Zustand sie sich befand, als diese Briefe dort abgeliefert wurden. Nun teilt uns hier Paulus mit in dem Kolosserbrief etwas Wesentliches über unser Verständnis der neutestamentlichen Zeit. Die Briefe, die geschrieben werden, sind nicht nur für die betreffenden Gemeinden oder Personen gedacht, an die sie gerichtet werden, sondern sie sollen auch von anderen und dürfen von anderen gelesen werden. Und deshalb sind sie auch in den verschiedenen Gemeinden abgeschrieben worden und deshalb haben wir jetzt eine Vielfalt von Gotteswort vor uns und unter uns. Der Heilige Geist hat die Schreiber des Neuen Testamentes begleitet und ihnen geholfen, Gottes Wort getreu wiederzugeben. Und dieses Gotteswort war vornehmlich für die gedacht, an die es gerichtet war, aber nicht nur für sie. Zum Beispiel, es heißt von dem ersten Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, ganz am Anfang, was Paulus dort schreibt, ist nicht nur für die Geschwister in Korinth, obwohl die Problematik, die dort besprochen wird, sehr spezifisch korinthisch ist. Das waren Probleme in Korinth, möglicherweise noch in Achaia, der Provinz, aber ansonsten waren das Probleme, die dort zu Hause waren. Und dennoch, sagt der Apostel, ist der Inhalt dieses Briefes für alle Gläubigen gedacht, die damals auf der Welt wohnten. Und so ist es auch geblieben. Der Korintherbrief ist aufgehoben worden für alle Gläubigen auf der Welt. Und heute haben wir diesen Brief in unseren Bibeln, die überall auf der Welt verbreitet werden. Und ähnlich verhält es sich mit den anderen Briefen, einschließlich des Kolosserbriefes und wahrscheinlich auch des Laodicea- oder Laodikea-Briefes, den wir heute den Epheserbrief nennen. Es gibt, wie gesagt, gute Gründe anzunehmen, dass dieser Brief der ist, den wir heute als Epheserbrief unter uns haben. Das heißt, dieser Brief wurde nicht nur in Ephesus empfangen, sondern auch schon weiter östlich, denn Laodikea und Kolosse und Hierapolis lagen eine erhebliche Strecke östlich von Ephesus, jenseits der Berge. sodass dieser Brief einen großen Leserkreis bekommen hat, wenn es dieser Epheserbrief ist. Und das würde erklären, warum der Epheserbrief so allgemein gehalten ist. Es ist wenig Persönliches in diesem Brief, sondern es ist eher eine Art Darlegung der Lehre über das Heil, wie es sich im Volke Gottes entwickelt, wie das Volk Gottes, das heißt die Beziehung des Volkes Gottes zum Heil und des Heiles zum Volkes Gottes, zum Volk Gottes. Warum denn aber wurde er der Epheserbrief genannt? Diesen Brief wollen wir heute Morgen weiter besprechen. Ich begann gestern Vormittag und Nachmittag in Schaffhausen. Wir wollen heute Morgen Fortsetzung machen. Warum wurde dieser Brief denn der Epheserbrief genannt, wenn er für einen größeren Kreis von Gläubigen gedacht war? Nun, Ephesus war die Hauptstadt dieser römischen Provinz und war auch ein Handelszentrum für weitere Gegenden darüber hinaus. Es ist gut möglich, dass Philemon, an den Paulus ebenfalls einen Brief richtet, der wurde wahrscheinlich in dieser Zeit auch abgeliefert. Es ist gut möglich, dass Philemon ein Geschäftsmann war, der in Ephesus Geschäfte tätigte, also nach dorthin reiste, um dort Geschäfte zu tätigen. Möglicherweise hatte er Schafe und was damals zu einem Reichtum gehörte. Denn es heißt in der Apostelgeschichte, dass in kurzer Zeit, in kurzen Monaten und Jahren, alle in der Provinz, das heißt hinter, nicht nur in Ephesus, sondern darüber hinaus, das Evangelium hörten und viele sich bekehrten. Denn Ephesus war ja nicht eine Stadt, in der nicht nur Menschen selbst wohnten, sondern in die Menschen kamen und von der aus Menschen überall in die Welt reisten. Ephesus war ein Weltzentrum, lag genau an der Grenze zwischen Asien und Europa, war westöstlich im Mittelpunkt und südnördlich im Mittelpunkt, ein Kulturzentrum. Und lag auf der Straße, der großen Handelsstraße des Mittleren Ostens, damaligen Mittleren Ostens, von Babylonien aus bis nach Rom. Und so versteht es sich, dass Paulus diesen Brief auch nach Ephesus geschickt haben wird. Und von dort aus dürfte er dann verteilt worden sein. Wie genau wissen wir nicht, aber das könnte ungefähr so die Szene gewesen sein, der Ablauf. Wir schlagen diesen Brief auf und lesen ab Vers 3. Die ersten zwei Verse sind ein Gruß, in welchem Paulus sich vorstellt und die Heiligen und Treuen in Ephesus grüßt. Mit einem sehr schönen Gruß, der ja in fast denselben Worten Wiederholung findet in mehreren Briefen des Neuen Testamentes. Gnade und Friede sind die Normalelemente solcher Grußworte, aber in einigen wenigen Briefen haben wir noch ein weiteres Wort, Barmherzigkeit, das dann Gnade etwas spezifiziert, verdeutlicht. Wir lesen ab Vers 3. Die Verse 3 bis 14 sind ein Satz im Grundtext. Verschachtelte Sätze, lange Sätze hat man damals benutzt. Das macht die Übersetzung etwas schwerer. Ich habe nicht in meiner Übersetzung und die eben herausgekommene revidierte Schlachterübersetzung hat es wahrscheinlich auch nicht so gehalten, dass die ganzen Verse als ein Satz dastehen. Heute haben wir die Möglichkeit, Satzzeichen zu benutzen. Das hilft uns dann, die Satzteile auseinanderzuhalten, beziehungsweise die Gedanken auseinanderzuhalten. Damals hatte man das nicht. Man hat nicht einmal einen kleinen Zwischenraum gelassen zwischen Wörtern. Man hat wirklich Papier gespart, ja. Schreibzeug und Schreibstoff. Dann war es also etwas schwer, manchmal die Wörter auseinanderzuhalten. Aber der Heilige Geist hat sicherlich den Herausgebern, Kopierern dieser Briefe bis in die heutige Zeit immer wieder leiten dürfen, sodass wir den Text, der damals gegeben wurde, in ziemlich getreuer Form vor uns liegen. Man arbeitet immer noch daran, aber wir dürfen heute uns relativ gut darauf verlassen dürfen, dass wir Gottes Wort vor uns haben. Wenn wir Satzzeichen haben, hilft das uns, aber es hilft uns auch, wenn wir nicht zu schnell neue Sätze bauen. Wenn wir das tun, dann müssten Verbindungswörter da sein, sodass wir den Fluss des Gedankens mitbekommen. Das habe ich versucht zu tun. Es ist dennoch etwas schwer für uns kurzlebige Leute heute, das nachzuvollziehen, was Paulus hier zum Ausdruck bringt, wenn man das getreu übersetzen will. Denn Paulus verwendet nicht nur Nebensätze, sondern auch sehr viele adverbiale, präpositionale Gefüge. Merkt ihr, jetzt beginnt es schon, ja? Das ist Grammatik, ja. Aber wir kommen nicht umhin. Sprache ist einfach Grammatik. Und das macht es also leicht, einander zu verstehen. Wenn wir das nicht beachten, dann ist es ein Kauderwelsch. Es ist Ordnung in der Sprache. Und diese Sprache, diese Ordnung muss entdeckt werden und beachtet werden. Aber heute haben wir so viele Bilder und so viele Stichwörter, die man einfach zwischenschiebt, sodass das einfach so Art Zeichen sind. Heute verkümmert das Gespräch und die Sprache. Es ist also heute schwerer mitzudenken, wenn wir Gottes Wort lesen. Ich möchte aber dennoch Mut dazu machen. Und man kann in einem Gottesdienst wie diesem sich darin üben. Ich will uns also helfen. Ich will nicht nur lesen, sondern auch zwischendurch Bemerkungen machen. Ich hoffe, dass uns das eine Hilfe ist, wenn wir dann alleine unsere Bibel lesen. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn. Und da müssen wir nicht stehen bleiben. Denn Herr steht hier betont. Es ist der Herr, der Jesus Christus ist, der uns durch Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen segnete. In Vers 3 haben wir eine große Wohltat Gottes annonciert. Gott ist ein segnender Gott. Was heißt es, zu segnen oder einen Segen zu empfangen? Nachdem der Gottesdienst vorbei ist, fahren Sie vielleicht nach Hause oder Sie bleiben da zum Mittagessen, gemeinsame Mittagessen, fahren anschließend nach Hause. Sie treffen Freunde aus der Familie oder sonst Verwandte. Und Sie sprechen über den Gottesdienst und Sie sagen vielleicht zwischendurch, ich habe heute Morgen einen Segen bekommen. Was soll der andere dadurch verstehen? Weiß er, was Sie meinen? Weiß er, was das ist? Wissen Sie, was das ist, wenn Sie sagen, Sie sind gesegnet worden? Heißt das, man hat so ein murmeliges Gefühl gehabt, was schön im Gottesdienst zu sein? Ja. Nun, was ist Segen? Mir ist es eine Hilfe gewesen, anlässlich einiger Texte in 5. Mose, dieses Wort besser zu verstehen, wenn ich den gegenüberstehenden Begriff beachtet habe, Fluch. In 5. Mose ist ja von Segen und Fluch die Rede, auch an anderen Stellen. Was Fluch ist, wissen wir. Wenn wir nicht wissen, was Segen ist, was Fluch ist, das wissen wir. Das ist die Ankündigung von Tod. Wenn verflucht wird, dann wird etwas Böses bekannt gegeben und gewünscht. Manchmal flucht man einfach so mitten im Gespräch. Man denkt nicht daran. Aber was man sagt, ist eigentlich sehr schwerwiegend, wenn man sich darüber Rechenschaft geben wollte. Man sollte das auch. Ein richtiger Fluch ist ein Todeswunsch. ein Wunsch, dass Übles über einen komme. Und Übles ist entweder die Vorstufe zum Tode oder der Tod selbst. Und was ist Segen? Wenn es das Gegenübergestellte ist, das Entgegengesetzte, dann wissen wir jetzt, was Segen ist, nicht wahr? Segen ist die Ankündigung von Leben oder die Ankündigung dessen, was das Leben fördert. Segnen ist das die erste Tat, soviel ich weiß, die Gott getan hat, nachdem er den Menschen schuf. Es heißt, und Gott segnete sie. Er schuf den Menschen ihm zum Bilde, in seinem Bilde schuf er ihn. Und als er das getan hatte, heißt es, er segnete sie, Mann und Frau. Das heißt, Gott ist ein Vater dieser Geschöpfe per Schöpfung. Auch so wird man Vater, nicht nur durch Zeugung, sondern durch Erschaffung. Adam ist ein Kind Gottes, heißt es in der Bibel, weil Gott ihn geschaffen hatte, Adam und Eva. Er ist aber nicht nur ein Vater, der sie in die Welt bringt und dann sie einfach laufen lässt. Jetzt wisst euch, ich habe euch einen schönen Garten gegeben, einen schönen Raum, jetzt dürft ihr davonlaufen, eure Wege gehen. Nein, er behält sie in seiner Obhut, er segnet sie und will sie bewahren. Er will ihr Leben fördern. Er will ihr Vater bleiben. Segen ist das Versehen mit allem Nötigen zum Leben, zum Weiterleben. Und was für ein Leben? Ein volles. Was immer wir unter Leben verstehen an Gutem, das will Gott uns geben. Und Jesus Christus, Gott offenbart im Fleisch, kommt, um uns neu zu segnen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und dieses im Überfluss. Das ist der Segen Gottes in Christus. Und von diesem Segen spricht Paulus hier. Gott hat uns gesegnet durch Christus mit sämtlichen Segnungen oder allem, das zum Leben dient in Christus Jesus. Und dafür lobt er Gott. Und das sollte ein Anlass sein, für uns Gott zu loben. Manchmal ist es schwer für uns zu beten. Ja, was soll ich jetzt noch weiter sagen? Loben? Es gibt genügend Stoff. Sie können eine ganze Stunde lang reden zu Gott, wenn Sie an das denken, wofür Sie Gott loben können. Denken Sie an das, was er ist. Denken Sie an das, was er getan hat. Denken Sie an das, was er tun will. Und dann können Sie beten. Denken Sie an das, was er tun möchte, tun sollte. Und das, was er für mich tun sollte, für andere. Und dann haben sie schon Stoff für einige Stunden. Es braucht keine große Arbeit zu sein, aber es ist leider Arbeit, weil unser Fleisch nicht danach ist, zu jemandem zu sprechen, den wir nicht sehen. Ja. Haben wir jemanden vor Augen, es ist leichter für mich, heute euch anzusprechen, als vor leeren Stühlen zu stehen. Ja. Sollte ich dann predigen, würde es schon schwerer fallen. Aber jetzt habe ich Menschen vor Augen und einige von euch reagieren mehr als andere, aber auf jeden Fall habe ich euch zu Gesicht, ja. Und das hilft. Ich weiß, ich spreche zu jemandem und ich stelle mir vor, dass die meisten von euch gute Ohren haben und nicht taub sind. Das würde das natürlich noch schwerer machen. Aber jetzt stellen wir uns vor, ich gehe auf der Straße, ich bin alleine, wenn ich bete, bin ich oft unterwegs und bete während des Gehens. Ja, niemand ist da. Der Gott, zu dem ich bete, ist nicht sichtbar. Man kann ihn nicht fühlen. Man spürt nicht seine Gegenwart, trotz dessen, dass man das oft betet und erwünscht. Aber man spürt nicht seine Gegenwart. Und Sie werden auch heute Morgen nicht seine Gegenwart spüren. Ja? Das müssen Sie glauben, dass er da ist. Das macht es schwer. Glauben ist nicht leicht. Aber ich weiß im Kopf, weil ich es gelesen habe, zuverlässige Manuskripte, zuverlässige Berichte berichten davon, dass Gott unter uns ist. Und das glaube ich, weil ich Grund habe dafür, das zu glauben. Und dann nehme ich das an und rechne damit. Richte mein Leben, meine Bewegungen desbezüglich ein. Gott ist da. Er ist da. Und wenn ich bete zu ihm, darf ich wissen, er ist da. Das muss ich mir nur immer wieder vergegenwärtigen. Das heißt, ich muss mich dessen vergewissern. Du bist da. Und ich rede zu jemandem, den ich nicht sehe. Ich höre ihn nicht, ich spüre ihn nicht. Ich muss nur wissen, er ist da. Und das Wunderbare ist, wenn ich das da durchhalte, durch diese gleichsam trockene Strecke des Nichterlebens, wenn ich durchhalte, erlebe ich in der Folge Gebetserhörungen, die mir dann vergewissern, aha, er hat mich doch damals, als ich ihn nicht sah oder hörte oder spürte, gehört. Und jetzt ist das da, was ich mir wünschte. Das erlebt man wiederholt, manchmal nicht, aber genug, damit wir immer wieder ermutigt werden, weiterzumachen. Aber ganz besonders, nicht diese Erfahrungen machen uns fähig, weiterzubeten, so sehr als das Wort Gottes selbst. Wenn wir viel in der Bibel lesen, ist der Heilige Geist am Werk, denn er ist in dieser Bibel. Und lese ich die Bibel, mache ich die Bibel auf, schlage ich sie auf, ist nicht nur Vokabular hier, Wörter und Sätze, sondern der Heilige Geist ist da und er ist bei mir und wird in meinem Denken wirken und mir helfen zu glauben, was hier geschrieben steht. Und das macht mehr Mut denn alles, weiterzumachen im Gebet. Loben. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn. Paulus drückt sich hier etwas allgemein aus, aber da beginnt er, Gott hat uns gesegnet mit Lebenszusagen, reichlich versehen. Das Zweite, woran er denkt und wofür er Gott loben will, kann eine Form des Segens sein, ist aber vielleicht eher als Voraussetzung dieses Segnens zu denken. Es heißt in Vers 4, entsprechend dem, dass er uns vor Gründung der Welt in ihm sich erwählte, damit wir seien heilig und tadellos vor ihm in Liebe. Das Wort Erwählung ist hier der Kerngedanke, das Thema dieses Verses. Und Paulus sagt uns, dass Gott in Vers 3 uns gesegnet hat, so wie oder entsprechend dem, dass er uns erwählte. Er hatte uns erwählt bereits vor Gründung der Welt und das war der Grund, weshalb er uns segnete. Die zwei gehören zusammen, sagt er. Natürlich, wenn Gott schon vor Grundlegung der Welt an uns gedacht hat, uns vor Augen gehabt hat und sich an uns freute in Christus Jesus, von dem er wusste, er werde in die Welt kommen und uns erlösen. Wenn er das alles schon vor Augen hatte, dann war es keine schwere Sache, das alles durchzuziehen und dann zur rechten Zeit, als Jesus Christus kam, um uns den Segen widerfahren zu lassen. In Christus sind wir dann, als er in die Welt kam, reichlich gesegnet. Und als diese Botschaft von Christus weitergesagt wurde, kam dann der Segen überall dorthin, wo der Heilige Geist Menschen zum Glauben an Jesus Christus brachte. Und so kann Paulus sagen, er hat uns reichlich gesegnet mit jedem himmlischen Segen durch Christus, gemäß dem, dass er uns einmal selbst vor Grundlegung der Welt schon vor Augen hatte. Vers 5. Er bestimmte uns nämlich im Voraus zur Sohnesstellung. Dieses hängt auch mit dem zusammen, dass er uns gesegnet hat, erwählt hat. Er bestimmte uns nämlich im Voraus zur Sohnesstellung. Wenn er uns erwählt hat, hat er uns gesegnet, Vers 3. Aber wenn er uns erwählt hat, dann hat er auch das getan, was in Vers 5 steht. Er hat uns zur Sohnesstellung, nicht zur Kindschaft, nicht zur Adoption, sondern zu einer Stellung eines Sohnes. Die Griechen machten und die Römer machten einen Unterschied zwischen Kind und Sohn. Ein Sohn war ein Kind, aber nicht jedes Kind, männliches, war ein Sohn. Wir unterscheiden nicht so sehr zwischen diesen beiden Begriffen. Sohn ist für uns einfach das männliche Kind. höchstens sagen wir vielleicht Söhnchen. Ja. Aber Söhnchen wäre in dem Fall nicht dasselbe als Sohn. Warum nicht? Weil Söhnchen ein unmündiges männliches Kind ist und Sohn war bei den Römern und Griechen der reife männliche. Und darum ging es. Es ging um ein Reifealter, in dem der Sohn nun vor dem Gesetz die gleichen Vorrechte hatte wie sein Vater. Und er war nun nicht mehr ein Sklave, Sie haben richtig gehört, ein Sklave. Die Kinder eines Römers waren seine Sklaven, wie auch seine Frau. Das heißt, sein Besitz, worüber er absolut verfügte. Nicht nur war der Sohn jetzt ein Eigentum des Vaters, sondern er war ihm jetzt ebenbürtig vor dem Gesetz. Wenn er ihn liebte, hat ihn weitergeachtet als Vater. Aber was das Gesetz betraf, war er jetzt frei entlassen, und das war auch das Wort, das man gebraucht hatte, Entlassung aus dieser Bindung. Er wurde entlassen in die Freiheit der Sohnesstellung vor dem Gesetz. Und diesen Begriff gebraucht Paulus gern und versieht ihn mit anderen beschreibenden Begriffen in diesem Text. Diese Sohnesstellung war, sagt Paulus, schon vorgesehen vor Grundlegung der Welt. Das heißt, schon damals hat er sich Gedanken gemacht, wie sollen denn die aussehen, die ich retten will von der Verdorbenheit, von der Verdammnis, zu der ich Menschen verurteilen muss, die von mir gehen, die mich verlassen. Schon damals war der Sündenfall Gott bekannt. Frage mich jetzt nicht nach dem Ursprung des Bösen und warum so und so. Das bringt uns nicht weiter. Wir müssen an die Weisheit Gottes glauben und einfach vertrauen, dass er das Richtige tat. Aber auf jeden Fall hat er das alles im Voraus gewusst. Und gerade deshalb wird uns die Sohnesstellung so wichtig. Sie ist für Paulus und sollte auch für uns ein Zeichen seiner Gnade sein. Das ist nicht nur so ein nüchterner juristischer Akt im Evangelium, wenn es das bei den Römern war oder Griechen, sondern dies ist eine Gnadentat Gottes. Das werden wir gleich sehen. Im Voraus, das heißt schon lange im Voraus, schon in der Ewigkeit zur Sohnesstellung für sich durch Jesus Christus bestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das griechische Wort für Wohlgefallen kann auch etwas anders übersetzt werden, mit guter Absicht. Das heißt, es ist nicht nur etwas, das Gott gefällt, sondern eine Entscheidung, die ihm gefällt. Eine ihm gefällige Entscheidung, die er getroffen hat. Eine Absicht, eine gute Absicht, also eine Intention. Etwas Gutes, das er sich gedacht hatte. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott hat nur gute Absichten, nur gute Gedanken. Und diesen entsprechend hat er uns in seine Familie hineingestellt. Warum? Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Aha, es ist Gnade, dass wir frei vom Gesetz, frei vom Joch des Gesetzes sein dürfen, frei von der Sünde. Es ist die Gnade Gottes. Und diese Gnade ist so reich, dass er sie herrlich nennt. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Auch das soll Gegenstand unseres Lobens sein, Stoff unseres Lobens. Aber ich werde nicht viele Worte finden, wenn ich nicht weiß, was Gnade ist. Und wenn ich mir nicht Gedanken darüber gemacht habe, dann wird es nicht herrlich sein und kann ich die Herrlichkeit auch nicht rühmen. Deshalb muss man seinen Kopf füllen mit Gottes Gedanken, damit einem diese Gottes Taten groß werden und herrlich werden, dass es unser Gefühl beginnt anzuzerren und zu bewegen und damit ich zum Preisen veranlasst werde, damit meine Liebe hervorsprudeln darf, damit mein Gebet nicht nur so eine trockene Hersage ist von gewissen Vokabeln, die ich mir ausgedacht habe. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Uns in dem Geliebten, das heißt Jesus Christus, gnädig war. Von wem geliebt? Warum heißt Jesus Christus hier der Geliebte? Nicht nur, weil wir ihn lieben, sondern weil Gott ihn liebt. Dies ist mein geliebter Sohn, nicht lieber Sohn. Wenn wir lieber Sohn sagen, dann ändern wir den biblischen Text. Denn in unserem Deutsch ist lieber Sohn etwas anderes als geliebter Sohn, nicht wahr? Was sagen die Eltern? Sagt ihr das immer noch, sei lieb? Ihr jungen Eltern, was sagt ihr zu euren Kindern? Silvia?
Ja.
Sagt man das heute noch?
Ja.
Sei lieb. Was heißt das? Benimm dich so, dass du liebenswürdig bist, ja? Dass man Anlass oder Grund hat, dich zu lieben, ja? Und das ist alles andere, das ist nicht, was Paulus meint von Jesus Christus, ja? Der war nicht nur ein lieber Sohn, der sich schön benommen hat, sodass er liebenswürdig war. Er war wirklich von Gott geliebt. Natürlich war er dessen würdig. Er war bereit, den Willen Gottes zu tun. Natürlich hat Gott ihn speziell auch dafür geliebt. Durch den Geliebten, und wenn Gott ihn liebt, dann sollten auch wir ihn von Herzen lieben, der uns in dem Geliebten gnädig war. Das zeigt uns, dass Gott die Welt liebte und deswegen seinen Sohn, seinen geliebten Sohn hergab. Und das ist Gnade. Indem wir durch sein Blut, dem Blut des Sohnes, die Erlösung haben. Die Gnade Gottes bringt uns die Erlösung durch Jesus Christus. Durch sein Blut. Warum durch sein Blut? Was soll das? Könnt ihr euch vorstellen, was heißt das, durch sein Blut? Das verstehen wir nicht, wenn wir nicht das Alte Testament gelesen haben. Das Neue Testament setzt das Alte voraus. Man muss das Alte Testament kennen, wenn man das Neue verstehen will. Sonst wird man es nicht verstehen. Das Alte Testament wurde zuerst geschrieben und dann das Neue. Und man sagt uns, die Heidenchristen hatten großes Interesse an jüdischen Schriften, denn sie wollten ja den Christus noch besser kennenlernen, zu dem sie gefunden hatten im Glauben. Sie haben großes Interesse gehabt an jüdischen Schriften und haben das Alte Testament gelesen. Und wenn im Neuen Testament dann vom Alten Testament die Rede ist, müssen wir nicht denken, dass der Schreiber dann, zum Beispiel Römerbrief oder Hebräerbrief, nur Juden vor sich hat. Die Heiden kannten diese Schriften bald auch. Und wir kennen sie heute auch. Wenn nicht, dann sollten wir sie lesen und kennenlernen. Blut ist ein Stichwort für Opfer. Opfer spricht von Tod, aber von einem spezifischen Tod. Sonst kann man nicht von Blut sprechen. Schon damals konnte man ein Tier töten mit einem Stein. Aber dann fließt kein Blut notwendigerweise. Schlägt man den Kopf ein mit einem Stein, dann sackt es zusammen und stirbt. Nein, ein Messer muss her. Blut muss fließen. Es heißt, das Leben ist im Blut und das Blut fließt als Zeichen, sichtbares Zeichen. Das Leben verlässt diesen Korpus. Und so ist Blut ein Stichwort geworden für einen ganz spezifischen Tod und nicht nur für eine besondere Art des Todes, sondern für eine ganz besondere Beziehung dieses Todes. Dieser Tod geschah für Sünde gegen Gott. Aber diese Tierestode, der Tod von Tieren, war ja nur ein Bild von einem Opfer, das kommen sollte. Jeder Jude musste ja wissen, wenn ein Tier für ihn stirbt, ist es nicht adäquat, nicht wahr? Es reicht nicht aus. Er ist mehr als ein Tier. Wissen Sie übrigens, wie das geschah bei den Opfern? Der Israelit bringt sein Tier, wenn es ein Vogel ist, er ist arm, darf er vielleicht einen Vogel bringen. Wenn er wohlhabender ist, ein größeres Tier. Wenn es ein Ochse ist oder ein Bock, stützt er seine Hände auf den Kopf des Tieres. Möglicherweise überträgt er, lehnt er sich an das Tier, das wohl gefesselt ist, sodass er das Zeichen dafür gibt, dass seine Schuld auf das Opfer übertragen wird. Und dieses Tier nimmt jetzt seine Stelle ein. Er darf am Leben bleiben, weil das Tier stirbt. Es stirbt an seiner Stelle. Ein frommer Jude muss ja allerlei Gedanken dabei gehabt haben, nicht? Der das ernst genommen hat, nicht nur so Performer gemacht hat. Dieses Tier stirbt jetzt für mich. Ich hätte sterben sollen. Ja. Und jetzt fließt Blut. Und dieses Blut war sehr bekannt in Israel. An einem Tag konnten manchmal, wenn es eine besondere Feier war, konnten sehr, sehr viele Tiere ihr Leben lassen. Schafe, Rinder, verschiedene Tiere, bis zu Tausenden. Blut, Blut, Blut. Der Israelit ist bekannt damit. Paulus als Jude, als Lehrer unter Juden, braucht nur Blut zu sagen und man weiß, wovon man spricht. Aber jetzt geht es um anderes Blut, das Blut des Sohnes Gottes, des Unschuldigen, der an einem Kreuz reichlich Blut fließen ließ. Und jetzt denken wir an Golgatha. Zuerst waren die Peitschen da gewesen, der Rücken war blutig zerfleischt. Dann kam das Kreuz, das er tragen musste, und mehr Blut floss. Und die Dornenkrone kam und mehr Blut floss. Und die Nägel kamen und mehr Blut floss, sodass der blutüberströmte Körper dort an einem Pfahl hängt. Wer das gesehen hatte, wusste, was Paulus meinte, wenn er sagte, durch das Blut des Geliebten haben wir Erlösung. Petrus, Johannes, Jakobus, Nathanael, wie die elf hießen. Matthias dürfte auch dabei gewesen sein, der später den Judas ersetzte. Sie haben es gesehen. Und sie hätten sagen können, dort hätte ich hängen sollen. Aber er starb an meiner Stelle. Sein Blut für mein Blut. Durch ihn bin ich frei von der Schuld und Strafe, die mich treffen müssten. Von Gott aus. Gott hat auf ihn, Jesaja 53, geworfen, alle unsere Schuld. Durch sein Blut haben wir Erlösung, Befreiung. Aber wie? Durch Vergebung. Anschließend, die Vergebung der Übertretungen. Und wir hatten ja reichlich Gottes Gebot übertreten. Jakobus erinnert uns daran, und das ist ein alttestamentlicher Gedanke, wenn man nur an einer Stelle übertritt, zum Beispiel im ersten Gebot, was war das erste? Du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen. Wer tut das schon? Was heißt das von ganzem Herzen? Und wenn man es tut, aber nur mit halbem Herzen, hat man Gott geliebt, ja? Aber man ist nicht genug, tot, ja? Jesus starb für alles solches. Wir haben die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Warum Reichtum? Weil es so viele Übertretungen waren und so viele Menschen, die so viel übertreten hatten. Tag aus, Tag ein. Auf dem Herweg sprachen wir ein wenig. Und Thomas sagte, Gott hat das alles vorausgesehen. Hat jeden Menschen, der je leben sollte, vorausgesehen. Und wie sie von ihm weggehen würden. Was muss ihn das geschmerzt haben? Das alles hat Jesus getragen in seiner eigenen ewigen Person. Niemand anders hätte das tun können. Ein ewiger Sohn Gottes vermag die Schuld, die ewige Schuld aller Menschen konzentriert am Kreuz zu erleben. Wir haben keine Ahnung, was das für ihn bedeutete, als er ausrief: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir haben die Erlösung, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er zu uns überfließen ließ in aller Weisheit und Klugheit. Gott war weise in diesem großen Heilsplan, der seinen Sohn zum Opfer machte, damit wir Söhne Gottes würden. Bedenken wir, dass dies alles noch immer mit der Sohnesstellung zu tun hat. Es bedurfte dieser reichen Gnade, um uns in die Sohnesstellung, in die Familie Gottes hineinzubringen, frei von dem Gesetz, das uns verurteilte zum Tode. Aber jetzt kommen wir zu einem weiteren Gedanken in den Versen 9 und 10. Gott hat uns in Kenntnis gesetzt. Durch seine Gnade hat er uns zu Söhnen und Töchtern gemacht. Er hat uns, weiter 9 und 10, in Kenntnis gesetzt. Bevor ich die Verse lese, die Frage: Wie wird das wohl geschehen sein? Denn diese Frage wird im Text nicht beantwortet. Damit ich sie nicht vergesse, will ich sie vorweg beantworten. Denn sie ist wesentlich, sie ist wichtig. Es heißt, er setzte uns ja in Kenntnis über das Geheimnis seines Willens. Wo? Wann? Das sagt er hier nicht. Aber er setzt voraus, die Leser müssten das wissen, nicht wahr? Offenbar setzt er das voraus. Dies ist offenbar ein Hinweis auf die ganze schriftliche Offenbarung Gottes. 1. Mose 1 bis anhin. Er setzte uns in Kenntnis. Aber nicht jeder, der die Schriften hat, ist in Kenntnis gesetzt. Warum? Weil sie liest. Ja, weil er sie nicht liest. Nimm und lies, hört Augustin einmal eine Stimme. Und er nahm und las. Eine Kinderstimme zu einem anderen Kind. Aber er hörte und hat es für sich angewendet. Nimm und lies. Jesus fragt die Pharisäer und Schriftgelehrten: Habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen? Ihr habt hier ein Problem, das in der Schrift beantwortet wurde. Kennt ihr nicht die Schrift? Habt ihr sie nicht gelesen? Gott hat uns in Kenntnis gesetzt über das Geheimnis seines Willens. Ja, sagt vielleicht jemand, der schnell klug ist oder will klug sein. Aber die Bibel beantwortet nicht alle Fragen. Nein, das tut sie nicht. Aber sie beantwortet alle Fragen, wofür ich Antworten habe, brauche. Ja, alle. Und das soll mir genügen. Nach seinem Wohlgefallen. Aha. Hinter diesem Buch steckt die gute Absicht Gottes. Gott will, dass ich weiß. Gott will, dass ich klug bin. Gott will, dass ich weise bin. Durch seine Weisheit und Klugheit soll ich weise und klug werden. Nach seinem Wohlgefallen, nach seiner guten Absicht, die er in sich selbst sich vornahm. Wir haben hier die Sich-Form. In sich selbst. Von niemandem abhängig. Gott hat alleine gehandelt. Dieser ganze Heilsplan kommt aus seinem eigenen Herzen und hat ihn zum Ziel gehabt. Gott ist Quelle und Ziel des Heilsplans. In sich selbst sich vornahm mit Blick auf die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Das sind vielleicht nur Vokabeln, lassen Sie mich kurz erklären. Hier ist die Rede von dem, was in der Ewigkeit vor Grundlegung der Welt geschehen ist. Und das Ziel jener Gedanken wird angegeben. Die Bibel weitet unseren Horizont. Wir lernen, geschichtlich zu denken. Die Bibel bildet aus. Erfahrungsgemäß sind einfache Leute, die reichlich in der Bibel lesen, gut ausgebildet. Ich habe vor einiger Zeit von einem Gefangenen gelesen, der einfach die Bibel nahm, eine gute Übersetzung, war eine alte, aber allerdings eine gute, die King James Version, hat gelesen. Und so hat er sich ausgebildet. Aber nicht nur kann man gut lesen und denken lernen, sondern man ist informiert über Geschichte, über Gott, über das Menschenleben und so weiter. Nach seinem Wohlgefallen, das er in sich selbst sich vornahm, mit Blick auf die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Eines Tages wird Gott die ganze Geschichte und die Menschheit verwalten und es wird zum Ziel kommen, in der Fülle der Zeiten, wann die Zeiten soweit sind. Warum? Um in Christus, dem Messias, seinen Sohn, in seinem Sohn, alles wieder unter ein Haupt zu fassen. Wie viele Regierungshäupter gibt es in der Welt? Ja, heute spricht man von Globalisierung, aber es sind immer noch viele, die rivalisieren. Ja. Aber eines Tages wird es nur ein Haupt geben. Und der Fürst dieser Welt wird auch ihm unterordnet sein. Eines Tages wird der auf dem Thron sitzen, den man heute verhöhnt und verspottet und ignoriert. Gerade der wird eines Tages auf dem Thron sein und jeder wird an ihm vorbeimarschieren müssen. Und meine Lieben, es wird genügend Zeit sein, über alles zu sprechen, was jeder in dieser Welt je getan hat. Gott wird Zeit haben beim Weißen Thron. Keine Eile. Genügend Zeit, alles wieder wie in einem Film hervorzubringen. Einer wird dort Richter sein, der Sohn. Durch Christus. Um in Christus alles wieder unter ein Haupt zu fassen, alles, das in den Himmeln und alles, das auf der Erde ist, in ihm. Das sagt uns die Schrift. Darüber, sagt Paulus, hat er uns in Kenntnis gesetzt. Eine weitere Wohltat haben wir in Vers 11. 11 und 12, glaube ich, ist es. Indem wir auch zu einem Erbe kamen, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Entschluss seines Willens wirkt. Gott tut nie etwas aus dem Moment. Er denkt im Voraus und plant alles nach einem bestimmten Plan. Alles nach einem Vorsatz. Vers 11 ist einer der wichtigsten theologischen Verse in der Bibel. Vers 11 gibt uns ein Geheimnis zum Verständnis der Weltgeschichte und Gottes Verwaltung der Weltgeschichte. Indem wir auch zu einem Erbe kamen. In Christus sind wir zu einem Erbe gekommen. Was heißt das? Das heißt nicht, dass wir das Erbe bereits angetreten haben, aber wir sind Kandidaten geworden für ein Erbe. Wie? Dadurch, dass wir seine Söhne wurden. Ja. Wir kommen in die Familie Gottes und werden zu Miterben von dem Sohne Gottes, Jesus Christus. Römer 8, ab Vers 17. Wir sind Kinder Gottes, nein, geboren. Wir haben die Sohnesstellung in Christus. Und so sind wir Miterben. Das heißt, wir haben die Hoffnung, eines Tages mit Christus zu erben. Und es wird sogar so weit gehen, dass ich mit Jesus Christus auf seinem Thron sitze. Was muss das für ein großer Thron sein? Dann haben wir alle Platz. Aber das motiviert. Stell dir vor, mein lieber Freund in Christus, wenn du entmutigt bist, oder träge geworden bist, dadurch, dass Schmutz und Sünde reingekommen ist. Gott hat vor, uns mit Christus auf seinem Thron sitzen zu lassen. Wollen wir uns jetzt heiligen und reinigen, damit wir würdig sind, dort mit ihm zu sitzen? Wir sind mit einem Erbe versehen worden, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen. Vorherbestimmt zu was? Zur Sohnestellung und Söhne erben. Da ist das Geheimnis der Erbschaft. Nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Entschluss seines Willens wirkt, um zum Lobe seiner Herrlichkeit zu sein. Nicht damit wir nur in einem Schlaraffenland leben dürfen, sondern damit er gelobt wird. Gott selbst ist das Ziel seiner Pläne. Damit er gelobt wird. Gott ist der Einzige, der ein Recht hat, gelobt werden zu wollen. Wir alle, wir anderen, sind so geschaffen, dass wir ihn loben, nicht uns selbst. Wir dürfen nicht im Mittelpunkt unserer selbst sein. Um zum Lobe seiner Herrlichkeit zu sein, wir, die zuvor in Christus Hoffenden, alle Christen, die im Voraus auf Christus gehofft, auf diesen Zeitpunkt gehofft haben. Heute hoffen wir auf diesen Tag. Und diese, die diese Hoffnung haben, die werden dann erben. Und nur solche. Hast du diese Hoffnung? Hast du Grund zu hoffen? In den Versen 13 und 14 haben wir dann eine Wohltat oder eine Segnung Gottes, ein Vorrecht, das durch den Heiligen Geist kommt. Indem auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft eurer Rettung gehört hattet, nicht nur wir Juden, sondern auch ihr seid dabei, ihr Heiden, auch ihr dürft im Voraus hoffen, indem auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit, merken wir, wie das Evangelium hier bezeichnet wird, dies ist die Wahrheit, irrtumslos, nur Wahrheit, keine Unwahrheit im Evangelium, in der Schrift, die wir das Wort der Wahrheit, nämlich die gute Botschaft oder das Evangelium, eure Rettung, das Wort Gottes dient uns zur Rettung, gehört hattet, es muss gehört werden, indem auch ihr, die ihr geglaubt hattet, es muss nicht nur gehört, sondern es muss geglaubt werden, also sie hatten gehört und geglaubt und wurden somit versiegelt, die ihr versiegelt wurdet, mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Was ist der Geist der Verheißung? In Galater 3, ich denke es ist Vers 14, ist die Rede von der Verheißung des Geistes. Leider nicht so formuliert in verschiedenen Übersetzungen. Das ist schade, denn es würde uns helfen, etwas mitzukriegen an dieser Stelle, weil dieser Text verwandt ist mit Epheser 1, Vers 13. Galater 3, Vers 14 und Epheser 1, Vers 13 sind verwandt. Beide sprechen vom Heiligen Geist, beide von der Verheißung, aber die Wortstellung ist anders. Aber dasselbe ist wahrscheinlich intendiert, das heißt beabsichtigt. In Galater 3, Vers 14 ist die Verheißung selbst im Mittelpunkt. Verheißung des Geistes. Und Paulus versetzt sich bei diesem Abschnitt oder bei dieser Stelle in das Alte Testament hinein, in die Zeit des Alten Testamentes und schaut nach vorn. Und damals war der Heilige Geist nur eine Verheißung als Besitz. Aber als Christus kam, dann kam der Heilige Geist und jetzt im Epheserbrief steht er hinter Christus. Christus ist bereits gekommen und spricht jetzt geschichtlich, nicht verheißungsmäßig, und spricht von demselben Heiligen Geist. Der ist der Geist, der verheißen war, der Geist der Verheißung. Verheißung des Geistes, bevor Christus kam. nachdem Christus gekommen ist, Geist der Verheißung. Aber er ist nicht nur der Geist, der verheißen war und jetzt gekommen ist, sondern er ist ein Geist der Verheißung in einem zweiten Sinne. In welchem? Er ist der Geist, Vers 14, der mir die Verheißung ist in Personenform, dass ich ankomme. Er begleitet mich, damit ich ankomme. Ich bin versiegelt, ich bin Eigentum Gottes und er hat sich es unternommen, mich zu beschützen und zu bewahren. Ich bin sein Eigentum, aber es heißt dann in Vers 14, der das Angeld unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Eigentums. Zur Erlösung des erworbenen Eigentums. Ja, ich denke, wir sind ja erlöst, Vers 7, oder? Stand doch dort. Wir haben die Erlösung und jetzt mit einmal haben wir nicht Erlösung. Erlösung geschieht an mehreren Stellen. Wir sind erlöst, wenn wir zu Christus kommen. An dem Tage bekommen wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Aber das ist die Erlösung des inneren Menschen. Paulus spricht in Römer 8 von einer weiteren Erlösung des Leibes. Und davon ist hier auch die Rede. Eines Tages geschieht die vollständige Erlösung. Jesus wird kommen und uns befreien von der Gegenwart der Sünde. Wir sind befreit von der Strafe der Sünde. Aber eines Tages werden wir befreit von der Gegenwart der Sünde. Alles dieses zum Preise seiner Herrlichkeit. Diesen Ausdruck hatten wir schon einmal, nicht wahr? Ja, schon zweimal. Dreimal in diesem Abschnitt 3 bis 14 heißt es zum Preise. Zum Preise seiner Herrlichkeit, so ungefähr. Wir haben alle drei Personen der Gottheit in Aktion in diesen Versen 3 bis 14. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Alle sind beteiligt an diesem großen Heilsplan. Und wir haben eine große Zeitspanne vor Augen geführt bekommen, von Ewigkeit zu Ewigkeit, durch die reiche Gegenwart, über Golgatha hinweg. Wir haben eine Reihe von Wohltaten Gottes uns vor Augen geführt bekommen. Gott hat uns reichlich gesegnet, mit reicher Gnade, mit reichem Erbe. Und das alles soll uns veranlassen, seine Herrlichkeit, seine Gnade zu preisen, zu loben. Zum Preise seiner Herrlichkeit. So wie der Mond das Licht der Sonne wiedergibt, so sollen wir Gottes Lob wiedergeben. Das Wort gesegnet oder gelobt in Vers 3 heißt Wohlsprechen im Grundtext. Es ist dasselbe Wort, das für Segnen gebraucht wird. Gott segnet uns, damit wir ihn segnen. Gott will Reaktion. Das heißt, er spricht uns Wohl zu, damit wir Wohl sprechen zu ihm, damit wir ihn loben und preisen. Wenn wir ihn segnen, in Anführungsstrichen, so wie der Grieche das zum Ausdruck bringt, dann loben wir ihn. Und wenn er uns segnet, dann versieht er uns mit allem, das uns zum Wohl dient. Jetzt haben wir ich habe fast eine Stunde gesprochen, nur noch telegrammmäßig gesprochen. Das war alles so, Punkt. Wir haben es nur berührt. Sie haben eine Hausaufgabe bekommen. Wir haben genug zu tun, nicht wahr? Nachzudenken, zu bedenken, abzuschreiben. Noch einmal, es ist eine gute Sache, den Text mal abzuschreiben, darüber nachzudenken, das hilft. Darüber nachzudenken, im Gebet mit Gott zu besprechen. Lesen Sie den Text noch einmal und beten Sie den Text durch. Und wenn etwas Ihnen auffällt, können Sie ruhig dabei stehen bleiben. und da sich vertiefen. Vielleicht will der Heilige Geist, dass man gerade da stehen bleibt. Epheser 1, die Verse 3 bis 14 gehören, dieser Text gehört zu den wichtigsten in der ganzen Heiligen Schrift. Hier haben wir Fundament für unser Glaubensleben. Hier haben wir Motivation. Hier haben wir Antrieb für unseren Pilgerweg. Hier haben wir eine Aussicht. Hier wird uns der Himmel geöffnet. Hier wird uns die Vergangenheit eröffnet und zum Teil auch wieder zugeschüttet, nicht wahr? Gott sei Dank. Hier werden uns Perspektiven geöffnet. Und hier werden wir ausgerüstet, damit wir, wie es dann weiter in Kapitel 4 bis 6 heißt, unsere Aufgaben und Verantwortungen hier in der Welt besser wahrnehmen können. Für ihn da sind und nicht für uns selbst. Gott hat an uns gedacht, bevor er die Welt schuf, und wir sollten an ihn denken, bevor wir an die Welt denken. So schnell, besonders nach einem Gottesdienst, wie ein Magnet, fesselt wieder das Diesseitige unsere Aufmerksamkeit, nicht wahr? Dann geht man über zum Praktischen, ja. Das, was vordergründig ist, das man sehen und greifen, hören kann. Gott möge uns und unsere Gedanken gefangen nehmen, damit wir einmal lernen zu leben in seiner Welt. Und aus dieser Welt, von dieser Welt her, in der unseren zu leben. Sonst gehen wir unter. Wir wollen beten. O Herr, wir wollen nicht untergehen. Wir wollen leben. Aber dann müssen wir loslassen. Und schenke du Gnade dazu, die Finger wegzunehmen von den Dingen, die uns fesseln wollen, binden wollen. Und Herr, fessle du uns. Nimm unsere Gedanken gefangen. Nimm du uns ganz gefangen durch deine Liebe und Gnade, damit wir so denken lernen, wie du denkst, sprechen lernen, wie du sprichst und handeln lernen, wie du handelst. Amen. Gott segne uns.